Herzlich willkommen zu einer weiteren Bibelstunde zum Buch Haggai, zum Studium des Buches Haggai. Wir wollen gemeinsam beten. Ich werde den Abschluss machen. Amen. Danke, Herr, dass wir vor dich treten dürfen, vor unserem Vater Jesus Christus, dass du uns den Weg bereitet hast durch dein Blut, den Zugang ermöglicht, dass wir hineinkommen dürfen in das Allerheiligste, vor deinen Thron, auf dem du sitzt, auf dem du regierst, auf dem du herrschst, und dich bitten dürfen, König aller Könige, Herr aller Herren, dass wir vor dich treten dürfen und sagen dürfen, aber lieber Papa, hilf bitte. Und so wollen wir unseren lieben Geschwister, die heute nicht da sein können, die körperlich, vielleicht auch seelisch, geistliche Angriffe haben und Kämpfe sind, krank sind, Herr, dass du dich ihnen annimmst. Wir wollen sie ganz bewusst als Gemeinde vor deinen Füße legen, in deine Hände anbefehlen, bitten, Herr, dass du segnest, dass du hilfst, dass du ausrichtest, dass du Kraft schenkst und vor allem ausharren, auch in den Schmerzen, ausharren, auch in diesen Leiden, an dir festzuhalten und dir allein. Das ist mein Gebet. Ich danke dir, dass wir in dieser Gemeinschaft und so zusammenkommen können und in dieser Gemeinschaft auch dein Wort lesen und darüber nachdenken können, studieren dürfen. Das ist ein Privileg, das ist ein Vorrecht, ich danke dir dafür. Wäre das irgendein Buch, irgendeine Geschichte, so können wir darüber nachdenken, philosophieren, aber das ist nicht weniger als dein Wort. Und jedes Jota ist inspiriert, jedes Jota ist von dir, jeder Buchstabe, jeder Satz, jeder Vers, jedes Kapitel, jedes Buch ist von dir. Und so wollen wir vorsichtig damit umgehen und nichts verpassen. Wir wollen genau hinschauen, was du uns zu sagen hast und von dir bitten, Herr, dass du uns öffnest und dass du uns auslegst und dass du zu uns redest, auch heute. Dass dieses Wunder, dieses Geheimnis geschieht, deine Offenbarung in unser Herzen, dass wir sehen und erkennen, was du uns zu sagen hast. Darum bitte ich dich auch für heute. Amen. Wir schlagen Haggai auf. An dieser Stelle möchte ich dann alle begrüßen, die sich auf den Weg gemacht haben, die wieder hergekommen sind. Das ist lieb. Und ich möchte euch euch danken, dass ihr nach vorne kommt. Nehmt euch ein Beispiel an der Jugend. So, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch an alle, die eben nicht vor Ort sind, aber auf dem anderen Weg das hören. Gott segne euch dafür. Wir sind im Buch Haggai, das wäre schön, gell, wenn wir schon so weit wären. Entschuldigung, wir sind im Buch Haggai, ich habe noch nicht weit genug aufgeschlagen. Im Buch Haggai, Kapitel 1, gegen Ende vom Kapitel 1, eigentlich ist es der zweite Teil, in diesem einen Block, in dem es darum geht, die richtigen Prioritäten zu setzen im Bau des Tempels. So, die Verse 1 bis 11 waren die Prophezeiung, war das Wort an das Volk, war die Ermahnung, den Bau wieder aufzunehmen. Und die Verse 12 bis 15 ist die Reaktion darauf. So, wie reagiert das Volk? Und wir haben gesehen, dass es eine erstaunliche Reaktion ist, eigentlich ganz untypisch für das Alte Testament. Das Volk oder beziehungsweise die Adressaten, die das hören sollen, sie hören auch. Und da haben wir uns ein bisschen Zeit genommen, um anzuschauen, was bedeutet das Hören? Und wir haben gesehen, dass es mehr als nur das akustische Wahrnehmen des Redens, sondern da geht es um geistliches Verständnis, um das Wahrnehmen, hier spricht Gott. Und hier geht es um das Annehmen des Wortes. Und das führt dazu, dass Gott gefürchtet wird, in der Art und Weise, wie es gebührt. Und das führt zum Gehorsam, das führt zu dem, dass das Volk wieder das tut, zu was es berufen worden ist. Das heißt, da gibt es eine Reaktion, da gibt es ein Gehorsam. Und das ist ein tiefer Ausdruck des Verständnisses und des Erkennens des Reden Gottes. So, es beginnt Kapitel 1, 12 bis 15. Wir lesen wieder den Text. Immer wieder lesen wir. Das Gute ist, irgendwann mal kennen wir es auswendig. Da hörte Zerubabel, der Sohn des Shealtiel, und der Hohepriester Jeschua, der Sohn des Jozadak, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes. Und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihn gesagt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiel, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschua, des Sohnes von Jozadak, des Hohepriesters, und den Geist den ganzen Restes des Volkes, so dass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscharen ihres Gottes, machten. Am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Das ist unser Text. Wir sind schon einige Bibelstunden da dran, um ihn zu heben. Und viele Perlen, viele Dinge sind uns hier offenbart, und so wollen wir weitergehen. Also das Erste ist, wir sehen, es gibt eine positive Reaktion, es gibt ein Hören. Es gibt ein Hören. Das Zweite ist, wer hört? Das haben wir uns letztes Mal angeschaut. Zuerst, die ersten Adressaten, die hören sollen, ist die Leitung. Es ist die Leitung des Volkes in Form von dem Statthalter Serubabel und in Form von dem Hohepriester Jeschua. Die repräsentieren die Leiterschaft, das königliche Priestertum. So sind Repräsentanten davon, und sie stehen dieser Gemeinde, die stehen diesem Volk vor, und an sie ergeht das Wort. Wir haben das gesehen letztes Mal in Kapitel 1, Vers 1. Am Anfang ist noch nicht die Rede vom Volk, sondern das Wort ergeht an Serubabel und an Jeschua: baut mir das Haus. Interessanterweise, da heißt es, ihr wohnt in schönen Häusern, und so, da ist noch nicht die Rede vom Volk eigentlich, sondern da ist die Rede von den beiden Männern, aber sie stehen repräsentativ, die sind die Leitung, und so wie die Leitung, so das Volk, so wie die Hirten, so die Schafe, so das Wort ergeht zuerst an die Leitung. Warum? Aus zwei grundlegende Dinge darüber. Ich denke, der erste Grund, weil sie einen Vorbildcharakter haben. So, die haben einen Vorbildcharakter. In der Art und Weise, wie sie ihren Glauben leben, in der Art und Weise, wie sie die Beziehung mit Gott leben, in der Art und Weise, wie sie sich demütigen, in der Art und Weise, wie sie Buße tun, in der Art und Weise, wie sie Gott fürchten, in der Art und Weise, wie sie gehorsam sind, hat das Einfluss auf das Volk. Von dem lernen sie. Und das ist die Geschichte, die uns die Bibel lehrt. Und ich habe es schon letztes Mal kurz gesagt, das zeigt uns die Geschichte der Könige. Dass je nachdem, wie der König war, das hat Auswirkungen für das Volk. Denkt nur daran, an den berühmtesten König David. Als er einen Fehler begangen, wen traf es? Das Volk. Als er übermütig wurde und angefangen hat zu zählen. Und gedacht hat, oh, mal schauen, ob ich groß und stark genug bin. Wen traf die Plage? Das Volk. Das heißt, warum sage ich das? Natürlich, das Volk sagt, ja, das ist aber ungerecht, gell? Das ist aber fies. Aber das ist ein hoher Anspruch an die Leiter des Volkes. Davon hängt der Segen ab. In 1. Petrusbrief und im Hebräerbrief, vielleicht schlagen wir uns das kurz auf, wiederum, wir finden sie mittlerweile schnell, Haggai. 1. Petrus 5, da haben wir diesen Aufruf von Petrus, der ein Unterhirte ist, und der sagt das sehr klar. 1. Petrus 5, Vers 1. Die Ältesten unter euch, nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Und jetzt Vers 2 in Kapitel 5, 1. Petrus. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über den Bereich herrschen, und jetzt, sondern, jetzt wird all dem, was nicht sein soll, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Das ist es so. So nicht, da kommt eine ganze Liste, aber jetzt, wir wollen schauen, wie, als Vorbilder. Als Vorbilder, warum ist es so wichtig? Geht man im Hebräerbrief, zwei Briefe zurück, Hebräer 13, es wird deutlich, warum. Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht und fügt euch euren Führern, das heißt den Leitern, die vorstehen. Vers 17, ja? Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Hat Auswirkungen. Hat Auswirkungen. Sie werden Rechenschaft dafür geben. Darf ich an dieser Stelle nur ganz kurz sagen, der Maßstab an die Führer, an die Leiter, an Zerubabel und an Joshua ist nicht höher als der Maßstab an das Volk. Der Maßstab, den wir auch für die Leiterschaft haben, ob es einen Timotheusbrief haben oder einen Titusbrief, der Maßstab, die Liste, wie er sein soll, richtig? Ihr kennt das schon. Bedeutet nicht, alle Christen müssen nicht so sein, nur die Leiter müssen so sein. Das wird zu einfach. Ja klar, wenn ein Ältester so ist, er muss ja sein, aber die anderen müssen ja nicht so sein. Das wäre viel zu einfach. Der Maßstab ist für einen Leiter in Bezug des Volkes oder der Gemeinde nicht, da gibt es keinen Unterschied. Der Punkt ist nur der Vorbildcharakter ist viel höher oder die Verantwortung ist viel, viel höher bei der Leiterschaft, diesen Maßstab zu leben. Denn er muss da dem vorangehen, dass die Gemeinde diesem Vorbild folgt. Das ist die große Schwierigkeit. Oder die große Herausforderung. Ich hoffe, ihr versteht das. Der Maßstab ist gleich. Nur müssen die Leiter vorangehen. Und das geschieht scheinbar. Das geschieht. Wir gehen zurück wieder in unser Buch Haggai. Haggai 1, Vers 12. Da hörte Zerubabel, der Sohn des Shealtiel und der Hohepriester Joshua, der Sohn des Jozadaks. Also wir sehen, sie hören. Das heißt, die Leitung sieht es ein, die Leitung erkennt, sie begreift, wir haben gefehlt, sie begreift, wir haben gegen Willen Gottes gelebt, sie begreift, oh, wir haben nicht das getan, wozu wir berufen worden sind, wir haben uns um unsere eigenen Dinge gekümmert, sie begreifen, wir haben die Prioritäten falsch gesetzt und sie erkennen, dass die Umstände eben nicht gerechtfertigt sind, das nicht zu tun, wozu sie berufen worden sind, sondern sie merken, okay, sie müssen nicht die Assyrer fürchten, sie müssen nicht die Menschen drumherum fürchten, die müssen nicht die Samariter fürchten, sie müssen Gott fürchten. Und das hat Auswirkungen nämlich auch auf das Volk. Und dann heißt es, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihnen gesagt hatte. So, Zerubabel hört, Joshua hört und jetzt taucht zum ersten Mal auch das auf, nämlich der Rest des Volkes auch. Das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen. Nur ohne groß abzuschweifen, aber nur nebenbei, Esra ist so ein Beispiel. Wir sind mitten in dieser Zeit der Rückführung des Volkes Babylon. Esra ist einer, der das Wort studiert, der es für sich in Anspruch nimmt, der es in seinem Leben umsetzt und dann das Volk lehrt, Esra 7, Vers 10, und in Nehemia 8 sehen wir, und das Volk geht zu wem? Zu Esra. Und sagt, Esra, bring uns das Wort. Warum? Weil er so viel weiß? Weil er für sie ein Vorbild ist. Und das hat Auswirkungen. Und Esra legt ihn aus in Nehemia 8, einen Wahnsinnsbuß und Erweckungsgeschichte, die da beschrieben wird, mit Tränen. Das Volk merkt, oh, wir leben nicht so, wie Gott es möchte. So, bevor sie zum Esra gehen, sehen sie, ob der Esra selbst das lebt. Und von daher finden wir hier Zerubabel, Joshua tun Buße. Und das hat auch Auswirkungen auf das Volk. Und der Rest des Volkes tut es auch. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. So, wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Also wir haben uns angeschaut, das Thema des Hörens in diesem Abschnitt. Und dann haben wir uns jetzt gefragt, wer hört? Und zuerst haben wir gesehen, die Leitung hört. Zweitens, jetzt gucken wir uns an, wer hört noch? Nämlich das Volk. Und wenn wir das uns angeschaut haben, dazu werden wir uns heute Zeit nehmen. Dann müssen wir weitergehen, vielleicht heute, vielleicht auch nächstes Mal. Da müssen wir schauen, auf wen hören sie und auf was hören sie eigentlich? Und dann müssen wir schauen, welche Auswirkungen nochmal hat das. Und dann sind wir mit den Versen durch und dann können wir getrost zu Kapitel 2. Okay, also Schritt für Schritt. Jetzt gucken wir uns an, auch der Rest des Volkes hört. Jetzt nicht mehr die Leitung, sondern wir schauen uns jetzt diesen Rest des Volkes an. Eine interessante Bezeichnung für das Volk. Und Rest des Volkes. Ich glaube in der Schlachter, vielleicht sogar Luther heißt Überrest, ist es richtig? Ja. Ein Überrest ist eine interessante Bezeichnung für das Volk. Damit ist nicht gemeint in dem Sinne von die Leitung und dann der Rest. Also in dem Sinne, da ist die Leitung und dann haben wir noch Rest und das restliche Volk. Das ist nicht in dem Sinne, sondern das ist in diesem Sinne gemeint, die Leitung und der Rest, der noch übrig geblieben ist. Das ist der sogenannte Überrest, der aus der Gefangenschaft aus Babylon zurückgekommen ist. Denn nur ein Teil, ein kleiner Teil, ist aus Babylon zurückgekehrt. Haben den Ruf Gottes gehört, haben den Auftrag gehört und geht zurück und seid mein Volk und baut mir ein Haus. Ein ganz kleiner Teil von dem Riesenvolk, das in Babylon gelebt und 70 Jahre da schon beheimatet war, ihre Häuser aufgebaut haben, Grundstücke, Firmen, Äcker bebaut haben, wie auch immer. Sie haben sich da sesshaft gemacht und als dann der Ruf kam, kommt, gingen nicht viele. Wieso sollen wir da hingehen? Da wurde jetzt gerade alles aufgebaut. Gerade unsere Existenz ist da. Und meine Enkel, die leben auch schon hier. Und da ist schon verheiratet mit dem und dem und so weiter. Ja, wieso? Ab zurück nach Deutschland. Kennt ihr das? Ja, alles stehen und liegen lassen. Ich sag das immer gerne. Ich bin gern mit 11 nach Deutschland gekommen, weil ich wusste, hier gibt es Lego. Ich kann ein Haus bauen, ein Lego-Haus. So, der Auftrag, also es ging nicht viele, aber es gab welche, denen das auf dem Herzen dann gelegt worden ist, die den Ruf gehört haben, die den Ruf wahrgenommen haben und die sich aufgemacht haben und alles verlassen haben und gegangen sind. In eine ungewisse Zukunft, auf eine Reise, die viele Gefahren mit sich bringen würde. Und in einem Land, in dem sie nicht wussten, wie es weitergehen soll, sie mussten gehen. Und ein Teil ist gegangen, ein kleiner Teil. Und von diesem Teil ist die Rede als Rest, als Überrest, als Rest des Volkes. Und wenn wir darüber reden, über den Rest des Volkes, und an dieser Stelle es auftaucht, dann ist es weit mehr damit verknüpft, als nur, es ist nur ein Teil aus Babylon zurückgekehrt. Denn heilsgeschichtlich sind wir hier an einer Stelle, an der Gott dadurch, wie er mit dem Volk umgeht und was er tut, er uns etwas als Vorschattung gibt, was noch in größerem Maße geschehen wird. Nämlich am Ende der Tage heißt es, da werde ich mein Volk sammeln. Aus der Gefangenschaft, aus allen Enden der Welt werde ich mein Rest, mein Überrest, werde ich mein Volk sammeln. Das heißt, wenn wir hier auf den Namen Rest des Volkes stoßen, dann wäre das zu kurz, wenn wir lesen, okay, der Rest hat nochmal drauf gehört, schön, und wir gehen weiter. Sondern hier ist verknüpft eine heilsgeschichtliche Prophetie, ein heilsgeschichtlicher Faden, der sich durch die Bibel sich durchzieht und wir lernen etwas über, nämlich den sogenannten Überrest. Und dieses Thema ist tief, dieses Thema ist wichtig, es ist ein großartiges Thema, denn dieses Thema sagt Folgendes: Gott bewahrt sich sein Volk. Gott bewahrt sein Volk. Und ich sage, der Grund, warum sie überhaupt hören, das, was die Faszinierende an dieser Stelle ist, weil sie zum Überrest gehören. Das ist der Grund, warum hier so eine positive Reaktion stattfindet. Es beginnt dieses Bild oder diese Entfaltung, dass Gott sich seinen Rest behält und bewahrt, beginnen wir schon bei der ersten Menschheitsgeschichte. Die Menschheit fällt. Und die Auswirkungen sehen wir von Kapitel 3 an. Brudermord, Familientragödien, durch und durch, es zieht sich durch. Und wir kommen gar nicht weit im ersten Buch Mose, Kapitel 6. Und wo landen wir da? Sintflut, Gericht. Wir sind da im Gericht. Und da ist keiner, der gerecht ist, da ist keiner, der Gott sucht, Gericht. Und Gott richtet die damalige Welt im Wasser, richtet er alle. Er bewahrt sich einen kleinen Rest. In dem Fall war es die Familie Noahs. So 8 Seelen. Petrus nimmt darauf Bezug und sagt, gerettet sind diese 8 Seelen. Aber da haben wir das erste Bild. Nicht alle werden gerichtet. Nicht alle gehen verloren. Warum? Gott bewahrt sich einen Rest. Und warum? Weil Noah so fromm war, so fleißig war. Oder war halt, der ist der Einzige, der mir eine Arche bauen kann. Er kann wenigstens mit Holz umgehen. Das ist nicht der Punkt, sondern Noah fand Gunst oder Gnade bei Gott. Aus Gnade bewahrt sich Gott einen kleinen Rest, aus dem er wieder die Menschheit und die Erde bevölkert. Nun, das war noch nicht die Elite, das war noch nicht, Noah war noch nicht der Messias, er ist zwar in dieser Linie, aber er ist es nicht. Und mit der Welt ging es genauso schnell wieder bergab. Und wir kommen von Kapitel 6, wir müssen nur 7, 8, 9, 10, 11, 5 Kapitel, ist das richtig? Oh, gut. 5 Kapitel weiter, müssen nicht weiterlesen. Und wir kommen bei welcher nächsten tragischen Geschichte? Was steht in Kapitel 11? Turmbau zu Babel, Wiedergericht. Wiedergericht über die ganze Menschheit. Denn sie nehmen den Auftrag nicht wahr, den Gott ihm gibt. Sie überheben sich, Gott richtet. Und Kapitel 12, was haben wir da? Richtet Gott alle? Zerstreut Gott alle? Nein, da taucht auf einmal in Kapitel 12 Abraham auf. Gott erwählt sich ein Mann. Viele oder alle? Geht mal mit mir ganz kurz, das ist eine sehr spannende und sehr gute Passage, Kapitel 11. Da gibt es eine Aussage, warum Gott eigentlich sie richtet, ist Kapitel 11, Vers 4 im ersten Buch Mose. So, da wird uns berichtet, was ihr Anliegen ist, da heißt es, und sie sprachen auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Wir wollen uns selber einen Namen machen. Und indem sie das tun, was sie tun, indem sie eine Stadt bauen, Mauern bauen, einen Turm bauen und sagen, schaut mal, wer wir sind. Guck mal, zu was wir fähig sind, wenn wir uns nur zusammentun. Wenn wir, in der Größe liegt die Kraft. Stark ökumenisches Gedankengut. Je größer, umso stärker. Haben mehr Ressourcen, mehr Möglichkeiten, mehr Geld, mehr Kräfte. Dann können wir die Welt verändern. Da können wir was bewegen in dieser Welt. Wir können uns dann einen Namen, selbst wenn es ein christlicher sein soll, einen Namen machen. Schaut mal, was Gott sagt in Kapitel 12. Da spricht er zu Abraham. Er verwirft das. Er verwirft das, nimmt sich einen Mann raus aus diesen Völkern. Das sind aus diesen hier, aus Kapitel 12. Da kommt Abraham her. Und schaut mal, was er Kapitel 12, Vers 1 sagt. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus, deines Vaters, in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Schaut mal, in Kapitel 11 heißt es, wir wollen uns einen Namen machen. Und hier heißt es, ich werde dir einen Namen machen. Abraham, du machst dir keinen Namen. Du geh, gehorch mir, du bist einer, nicht viele. Verlasse alles, nicht nimm alles mit, dann kannst du schon was werden. Ich werde dir einen Namen machen. Also die Geschichte ist immer wieder so wie Noah bei Abraham. Und Gott bewahrt sich oder holt sich bewahrt und erwählt und holt sich einen Überrest. Das ist ein wichtiges Thema und ich mache jetzt einen großen Sprung und komme zu den Propheten. Und das erste Aufkommen der Propheten finden wir in den sogenannten Königbüchern oder in Chronik, die nehmen uns damit hinein. Und ich bin mir sicher, ihr kennt auch diese Begebenheit. Schlag mir 1. Könige 19 auf. Ihr seid alle vertraut mit dem Propheten Elia. Ein großer Prophet, ein wichtiger Prophet, Kapitel 19. Am Sonntag werden wir noch sehen, warum es so wichtig ist, noch mehr sehen, warum es so wichtig ist, was das mit Johannes dem Täufer zu tun hat. Aber hier sind wir in der Geschichte, in dem Elia auftritt. Genau. In Begegnung mit einem Berg Horeb, ja, die Geschichte kennt ihr, das ganze Volk abgefallen, Israel ist abgefallen und alle laufen dem Götzen und dem Baal nach und da ist keiner, der Gott fürchtet, da ist keiner, der auf Gott hört und Elia tritt auf als der Prophet und sagt, okay, lasst uns einen Wettstreit machen und ihr kennt diese Begebenheit, die absolute Demonstration der Herrlichkeit und der Herrschaft Gottes. Elia mit Vollmacht, mit Kraft tritt er auf und es geschehen große Zeichen. Gott stellt sich so klar zum Dienst Elias und alles verbrennt und eigentlich ist klar, es gibt nur einen Gott. Gott hat gerade bewiesen, das ist erstaunlich eigentlich, obwohl es Gott nicht nötig hat, Gott hat bewiesen, er ist Gott. Und dann, kurz darauf, Elia flieht, kann ich mir gut nachvollziehen, so geht es mir oft. Nach der Vollmacht, Verkündigung kommt die Angst und dann geht es ab in die Wüste und dann kommen Depressionen und Angstzustände und das Gefühl, ich bin allein und so fühlt sich auch Elia. Und denkt, er ist allein. Gerade hat sich Gott so in einer Weise dazugestellt und er denkt, er ist allein. Und nur nebenbei, das ist eine gute Geschichte, in der wir lernen, wie Gott jemanden aus Depressionen rausholt. Das ist eine sehr interessante Geschichte, in der wir lernen, wie Gott behutsam jemanden aus der Tiefe herausholt und Stück für Stück wieder herstellt. Und das bis dahin, dass er sagt, okay, du brauchst erst einfach mal nur Auszeit. Geh und schlaf. So was Ungeistliches. Geh und schlaf. Wie viel Elia da geschlafen hat, liest mal nach. Und jetzt isst man einfach mal. Isst mal. Ist auch gut, gell? Das belebt Geist und Seele. So, und interessant, wie Gott Stück für Stück Elia wieder aufbaut und ihm wieder den Auftrag gibt und sagt, und jetzt ab wieder zurück. Jetzt bist du wieder soweit. Hat ihn wieder hergestellt. Und in dieser Auseinandersetzung sind wir in 1. Könige und Kapitel 19. Und schaut mal, was Elias Haltung ist und was Gott sagt. In Elia sagt Folgendes, lesen wir ab Vers 15. Ab Vers 13. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm. Was tust du hier, Elia? Das ist immer wieder, die Gott übrigens die Frage stellt. Und Elia, was machst du eigentlich? Was machst du hier eigentlich? Und Elia muss antworten und er macht das und er sagt, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharin. Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Das ist das Gefühl, ich bin allein auf der weiten Flur. Und es ist niemand mehr da, der dich so liebt. Es ist niemand mehr da, der dich so ehrt. Niemand mehr da, der für dich eifert. Niemand mehr da, der dir nachfolgt. Und wo ich nur schaue, alle sind Götzendiener. So, das ist der Eindruck des Elias. Und schaut mal, was ihm die göttliche Antwort sagt, Vers 18. Aber ich habe mir 7000 Israeliten in Israel übrig gelassen, alle die nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Elia, ich habe mir 7000 Mann übrig gelassen. Das heißt, das ist die Rede von dem Überrest. Das ist wieder das Thema. Elia, du bist nicht allein. Israel ist weit mehr wie 7000. Ich habe mir eine kleine Schar bewahrt. Ich habe mir mein Volk bewahrt. Das ist ein Trost. Das ist kein Vorwurf, das ist ein Trost. Elia, du bist nicht allein. Oh, wirklich, nein. Es gibt welche, die habe ich mir auch bewahrt. Ich habe sie mir bewahrt. Das soll Elia trösten, stärken. Gott hat die Seinen. Und dieses Thema, das entfaltet sich mehr und mehr und konkretisiert sich, kann man das so? Wird immer klarer und die Bezeichnungen werden immer klarer und wie dieser Rest hergestellt wird und wie dieser Rest gerettet wird und geheiligt und bewahrt und dieses Thema wächst und durch die Bibel hindurch wird das uns immer mehr deutlich, wer gehört zum Volk Gottes? Wer hört auf Gott? Wer tut Buße? Wer dient ihm? Wer fürchtet ihn? Und die Bibel sagt, es ist ein kleiner Rest. Ich habe mir mein Volk bewahrt. Und das ist die Botschaft eigentlich aller Propheten. Ich bin durch die Propheten durch und habe mir ein paar Bibelstellen rausgeschrieben, um euch diesen Faden ein bisschen aufzuzeigen. Und das Gute ist, in der Bibelstunde ist es gut, wenn wir Bibelstellen aufschlagen, oder? So, wir bekommen einen guten Überblick über Hagar hinaus und wie das in dieses Thema hineinführt. Ich starte jetzt mal mit euch, mit Jesaja, und gehe so Schritt für Schritt, und wir kommen bei Hagar an. Und ich denke, spätestens, wenn wir wieder angekommen sind, ist dann noch mehr klarer, warum das dieser Überrest dann hört. Wer ist, von wem ist die Rede von diesem Rest, also das Volk? Geht mal mit gerade in Jesaja Kapitel 1. So, muss zugeben, das ist auch einer meiner Lieblingspropheten, weil es ein toller Evangelist ist. Ein herrliches Buch. Wie schon an einigen Stellen gesagt und verkündigt, beginnt Jesaja mit der Verkündigung des Evangeliums, in denen er die katastrophale Situation Israel darstellt. Obwohl sie rein äußerlich einen Gottesdienst ausüben, obwohl sie rein äußerlich die Sonntage behalten und die Feste und die Neumonde und Sonntage meine ich in dem Sinne, übertragenen Sinne, natürlich die Sabbate. Also ich will damit sagen, obwohl in unserem Verständnis schön zum Gottesdienst gehen, beten, opfern, all diese Dinge tun, singen, sagt Gott, ich will das Ganze von euch nicht haben, denn ihr habt keine Erkenntnis. Darüber sprachen wir schon in diesem Zusammenhang. Und die Lage ist so katastrophal, dass Gott sagt, keine Zucht kann eigentlich das bewirken, dass ihr umkehrt. Also durch das Züchtigen wird nichts Gutes dabei rauskommen. Also es wird keine Veränderung geben. Und jetzt wird uns aber gleich am Anfang etwas verheißen, warum es aber trotzdem mit diesem Volk nicht aus ist. Schaut mal in Kapitel 1, Vers 9. Da heißt es, hätte der Herr der Herrscharen, und da sind wir jetzt wieder bei unserem Herr der Herrscharen, ja? Hätte nicht der Herr der Allmächtige, der alles vermag, der über alles regiert, der alles gemacht hat und auch die Menschen, der Schöpfer und der Herr ist auch über die Menschen und der Herr auch über das Volk ist, hätte der Herr der Herrscharen uns nicht einen ganz kleinen Rest gelassen, wie Sodom wären wir, Gomorra wären wir gleich. Seht ihr das? Wenn Gott selbst nicht dafür gesorgt hätte, dass ein Rest bleibt, wäre es schon längst aus gewesen. So beginnt Jesaja. Katastrophale Situation, aber sofort diese Verheißung. Es gibt die Hoffnung. Warum? Gott bewahrt sich ein Rest des Volkes, das ihn fürchtet, das Buße tut, das ihn annimmt, das ihm folgt, das ihm gehorcht, das ihn liebt, weil sie ihn kennt. Weil das Volk ihn kennt. Gott bewahrt sich einen Rest. So beginnt es. Ich frage trotzdem, habt ihr das schon mal gelesen? Und zwar nicht im Alten Testament? Ja. Dieses Thema greift Paulus auf in diesem absolut wichtigen Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief, behandelt er dieses Thema. Gott bewahrt sich einen Rest. Und er zitiert diese Stellen hier übrigens aus Jesaja. Und nicht nur Jesaja 1, Vers 9, genauso Jesaja 10, geht mal mit mir in Jesaja 10, Vers 20. Auch das ist genau die gleiche Botschaft. Auch darauf nimmt Paulus Bezug. Denn er hat das verstanden, von Jesus erklärt, offenbart, das ist das Gute. Jesaja 10, Vers 20 bis 23 möchte ich lesen. An jenem Tag wird es geschehen, da wird der Rest Israels und was von Haus Jakob entkommen ist, sich nicht mehr länger auf den stützen, der es schlägt, sondern es wird sich auf den Herrn, den Heiligen Israels stützen, in Treue. Ein Rest wird umkehren, ein Rest Jakobs, zu dem starken Gott. Denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Rest davon wird umkehren. Diese Botschaft hat zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es sehr ernüchternd, oder? Die Botschaft sagt, wenn Israel Nachkommenschaft wie Sand des Meeres hätte, nur ein kleiner Rest wird aber umkehren. Das heißt, nicht alle, So mit, nur nebenbei kann es nicht bedeuten, ganz Israel wird gerettet, dass jeder Einzelne. Denn das widerspricht dieser Verheißung, dieser Prophezeiung. Es wird nur ein kleiner Rest sein. Das sagt Jesaja mehr hier innerhalb von 10 Kapiteln. Klar, zweimal. Paulus nimmt darauf Bezug, darauf kommen wir nochmal gleich. So, das heißt aber, worauf ich hinaus möchte, ist, heißt immer wieder vom Rest. Gott bewahrt sich einen Rest. Das ist die Lehre von Jesaja, sehr, sehr klar. Gehen wir zum nächsten großen Propheten, also vom Umfang her, Jeremia. Ich werde wirklich nur ein, zwei, drei Stellen, auch nicht aus allen, weil dann würde es wiederum, würde das nochmal länger dauern, aber exemplarisch einfach ein paar Stellen. Gehen wir in Jeremia 23, das ist eine gute Stelle, um das auch nochmal zu zeigen. Überhaupt, das, diesen Abschnitt, diesen, das ist gut, das liebe ich, das macht mir Hoffnung. Also vorhin habe ich gesagt, während es die zwei Seiten hat, das eine ist ja erschreckend, eigentlich ist es nur der Rest, auf der anderen Seite ist es ja auch ermutigend. Es gibt immerhin einen Rest. Das heißt, Gott wird bewahren. So, es liegt nicht am Menschen, sondern wenn Gott selbst es nicht machen würde, da wird keiner von uns, kein einziger, wären wir Sand am Meer hier in Bettringen und drumherum dann im Schwabenland. Gott, wenn Gott uns nicht bewahren würde, würde keiner gerettet werden. Das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht, wie er das tut. Das macht Jeremia deutlich. Im Propheten Jeremia, wunderbar wird das deutlich. Ich möchte ein, zwei, drei Stellen zeigen, wie Gott seinen Rest bewahren wird. Schaut mal Kapitel 23, Abvers 11. Abvers 3. Das war ein bisschen zu weit gesprungen. Abvers 3 nehmen wir es mit. Habt ihr das? Kann ich lesen? Super. Und ich selbst werde den Rest meiner Schafe sammeln. Aus allen Ländern, wohin ich sie vertrieben habe. Und ich werde sie auf ihre Weideplätze zurückbringen. Da werden sie fruchtbar sein und sich mehren. Und ich werde Hirten über sie erwecken. Die werden sie weiden und sie sollen sich nicht mehr fürchten und nicht mehr erschrecken noch vermisst werden, spricht der Herr. Wow! Wie wird das geschehen? Gott sagt, ich selbst. Gott sagt, ich werde es machen. Ich selbst werde den Rest meiner Schafe sammeln. Gott verheißt es. Ich werde meine Schafe, den Rest meiner Schafe sammeln. Und dann er wird sie zurückbringen, er wird die Weideplätze geben, Nahrung geben, er wird für sie sorgen. Und dann kommt etwas auch Schönes, gell? Und ich werde Unterhirten, können wir sagen, einsetzen. Und sie werden das tun, wozu ich sie berufen habe. Wie wird das? Wer sammelt die Schafe? Wer sammelt den Rest? Das Bild, wenn wir hören, ich werde meine Schafe sammeln, welche Stelle klingelt bei euch sofort im Kopf? Als weise Rabbiner, als geschulte Rabbiner. Johannes? Jawohl, Johannes 10. Ich bin der gute Hirte. Wir lesen das, nachdem ich das gelesen habe, lesen wir das gleich nochmal in unserer Bibel. Schaut mal, wer dieser ist, der die Schafe sammeln wird. Wie wird er diese Schafe sammeln? Vers 5. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich den David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren. Das ist Vers 5. Dieser, der die Schafe sammelt, ist der Nachkomme Davids. Er ist der Davidit. Er wird als König, er ist der König, er ist der Herrscher. Auch wenn das komisch ist, aber vor einigen Bibelstunden haben wir doch diesen roten Faden mal angeschaut, der sich über Zerubabel erstreckt. Das ist hier. Merkt ihr, wie diese Dinge alle zusammenkommen? Jetzt reden wir, die Linie wird gezogen, immer noch über Zerubabel oder über diesen David und Zerubabel spielt eine Rolle mit dem Haus. Und jetzt kommt ein weiteres Thema und wird eingeflochten, nämlich Rest des Volkes. Wen, mit wem und durch wen baut er das Haus? Für wen baut er das Haus? Das Rest des Volkes. Und da kommt das Thema. Und wer sind die? Das sind seine Schafe. Wir können weiter lesen, aber das belassen wir, sondern wir springen. Eine Hand muss wieder im Alten Testament bleiben, weil wir gehen gleich weiter. Kapitel 23 noch kurz bleiben. Schlagt mal Johannes 10 auf. Ich bin mir sicher, ihr kennt es, aber es ist immer gut, trotzdem noch mal zu lesen, weil je öfter wir aufschlagen, je öfter wir lesen, umso fester werden wir in diesen Stellen und wir werden sie kennen. Die werden in unserem Herzen sein. Johannes 10 ist die ganze Begebenheit oder die Erklärung Jesus, der gute Hirte, Vers 11 sagt er Folgendes. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling und nicht Hirte ist, wer Mietling ist und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht einen Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Mietling ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Schaut mal, die Beziehung zwischen Hirten und den Schafen. Was ist der Schlüssel davon? Kennen. Sie kennen mich. Ich kenne sie. Das hat was mit dem Verstehen, Hören, Erkennen, Verstehen zu tun. Sie wissen, wer Jesus ist. Darum folgen sie ihm, weil sie erkannt haben, er ist der gute Hirte, er ist der einzige gute Hirte. Vers 16, und jetzt kommt es. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen, muss ich sammeln, muss ich holen. Ich muss sie holen. In Jeremia 23, und ich selbst werde den Rest meiner Schafe sammeln. Hier ist die Rede von Jesus, der gute Hirte ist und der, die seine Schafe sammelt. Und dann heißt es, und sie werden meine Stimme hören. Sie werden auf mich hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Und da hörte Zerubabel und Joshua und der Rest des Volkes auf die Stimme Gottes. Meine Schafe hören meine Stimme. Und sie kommen. Vers 16, und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Das ist schon der Anklang, aus wem der Rest des Volkes besteht. Ja? Aus Schafen, die in dem Stall sind und Schafen, die noch nicht in dem Stall sind, aber die muss man holen und die in diesen Stall bringen. Juden und Heiden. Der Rest des Volkes besteht aus Schafen aus allen Ländern, die ich aus allen Ländern zurückbringen werde. Aus allen Ländern, unter die ich zerstreut habe, werde ich sie zurückbringen. Diese Verheißung wiederholt sich und permanent. Gott selbst wird seinen Rest sammeln. Gott wird seinen Rest holen. Und er ist derjenige, der auch das machen kann, dass sie auf ihn hören und kommen und ihm dienen. Ich werde es machen. Um das deutlich zu machen, geht man wieder zurück zu Jeremia. Aber das sind übrigens die Parallelen. Nicht nur die einzigen, aber das ist das, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, da klingelt dahinter Psalm 23, aber dahinter klingelt genauso auch Jeremia 23. Nicht schlecht, gell? Kann man sich gut merken. Psalm 23, Jeremia 23. Okay. Geht mal mit mir wieder zurück zu Jeremia. Ich möchte euch noch kurz was zeigen. Wie wird er das tun? Wie wird der Hirte machen, dass die Schafe seine Stimme hören? Was braucht es, dass der Rest des Volkes seine Stimme hört? Denn sie konnten vorher nicht hören und sie hatten ja nicht gehört. Kapitel 31. Wenn ich das sage, dann hoffe ich, dass wieder bei den guten Rabbinern von euch wieder klingelt. Jeremia 31, Vers 31, kann man sich auch gut merken, ist die Verheißung des neuen Bundes. Wie bringt der Hirte seine Schafe zurück? Da heißt es, ich werde einen neuen Bund machen, richtig? Ab Vers 33. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und ich werde auf ihr Herz schreiben. Das heißt, Gott wird etwas mit ihren Herzen tun. mit der Schaltzentrale des Menschen, mit dem Ort, an dem der Mensch Dinge denkt, erkennt und versteht. Dann heißt es, und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn. Da wird nicht immer sagen, du musst ihn erkennen, du musst ihn erkennen. Dann sagen, ja, kannst du viel davon reden. Sondern Gott selbst wird es tun, dass sie ihn erkennen. Gott wird sich offenbaren. Es ist kein Menschenwerk, Gott zu erkennen. Gott wird machen, er wird ein neues Herz ihnen geben und er wird machen, dass sie ihn erkennen können. Vom Kleinsten bis zum Größten. Vom Kleinsten bis zum Größten. Ist das schön? Nicht erst, wenn man alt genug ist, nicht erst, wenn man eine Bibelschule besucht hat oder eine Zeit lang unter den Predigten saß, vom Kleinsten bis zum Größten. Wenn Gott seine Schafe zieht, offenbart er sich ihnen. Und seine Schafe folgen ihm. Wunderbar. Das ist so eine herrliche Botschaft. Ich werde es machen, heißt es. Ich werde es machen. Und Jeremia hört das und sagt, oh Gott, das wird nicht funktionieren. Jeremia zweifelt ein bisschen. Weil er denkt, ja, wie soll das gehen? Warum? Weil er dieses störrische, dieses bockige Volk vor sich hat, das auf ihn nicht hören will. Und Jeremia weiß ganz genau, was passieren wird. Die Assyrer werden kommen und das Volk in die Gefangenschaft führen. Und später das andere Reich genau durch die Babylonier. Jeremia weiß das. Er sagt, Gott, das macht keinen Sinn. Und Gott sagt, Jeremia, weißt du was? Und er macht so eine Gegenstandslektion mit ihm. Kauf mal einen Acker hier. Hä? Ich habe gerade eine wichtige Frage mit dir zu besprechen. Wie kannst du das verheißen, dass das hier geschieht, wenn so ein Unglaube unter dem Volk ist, wenn so eine Rebellion unter dem Volk ist, wenn so ein Götzendienst? Wie? Und Gott sagt, okay, kauf mal einen Acker. Und Jeremia muss einen Acker kaufen. Das ist Kapitel 32, unmittelbar danach. Und der Grund, warum Jeremia sich da ein bisschen aufregt, ist folgendes. Schaut mal, Kapitel 32, Vers 23. Jeremia sagt folgendes. Und sie sind hineingekommen und haben es in Besitz genommen. Er erzählt nämlich die ganze Geschichte vorher, Landeinnahme. Und dann sagt er, aber sie hörten nicht auf deine Stimme und in deinem Gesetz lebten sie nicht. Sie haben nicht getan von allem, was du ihnen zu tun geboten hast. Sie haben das nicht getan. Sie haben es nicht gemacht. Sie sind nicht in der Lage. Wieso soll ich hier, das Dilemma, das Jeremia hatte, ist, wieso soll ich hier einen Acker kaufen, wenn ich ganz genau weiß, wegen ihrer Sünde und wegen ihrer Rebellion, ihrer Unfähigkeit, wirst du Feinde schicken und sie werden das Land platt machen. Wieso soll ich in etwas investieren, was bald keinen Wert mehr hat? Das ist für Makler, Immobilienhai, absolut sinnlos. Es sei denn, das ist nämlich geschickt, es sei denn, dieses Land wird später übelst viel wert sein. Ja? Wenn man weiß, keine Ahnung, da wird ein Supermarkt eröffnet, dann ist der Grundstück viel wert. Keine Ahnung. Nein, sondern Gott sagt Jeremia, nein, kauf dir einen Acker, warum? Ich werde sie wieder zurückbringen. Ich hole sie wieder zurück. Jeremia sagt, das geht gar nicht. Doch, ich mache das. Ja, aber guck mal, wie störrisch sie sind. Guck mal, du hast sie schon mal in das Land gebracht. Schau mal, was passiert ist. Sie hören doch nicht auf dich. Und Gott sagt, schaut mal die Antwort, Vers 25. Und das ist eine gute Antwort. Und da sagst du zu mir, Herr, kauf dir einen Acker für Geld und nimm Zeugen, wo doch die Stadt in die Hand der Chaldäer gegeben ist. Was macht das für einen Sinn? Da geschah das Wort des Herrn zu Jeremia. Siehe, ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Wer hat die Menschen gemacht, Jeremia? Wer hat die Menschen gemacht? Du meinst, ich kann sie nicht wieder zurückbringen? Jeremia, sollte mir ein Ding unmöglich sein? Freunde, es gibt jemand hat diese Formulierung fast wortwörtlich wiederholt. Wisst ihr wer? Im Neuen Testament? Jesus. Und wann hat er das gesagt? Beim reichen Jüngling. Als dann dieser fromme, reiche Jüngling da kam und letztendlich traurig davon ging, weil er nicht erkannt hat, wer Jesus ist. Und die, für die Jünger war das, ja, wenn nicht mal er es schafft, also wenn so ein frommer Kerle, wenn nicht mal er es schafft, ja, wer dann? Und Jesus sagt, bei Menschen ist es unmöglich. Bei Gott ist aber alles möglich. Und da geht es nicht darum, ja, wenn du nicht mehr schaffst, dann Gott kann es schaffen, keine Ahnung, deinen Kredit zurückzuzahlen, deine Ehe zu retten. Ich kann mich erinnern, als ich in einer Gemeinde als Pastor eingestellt wurde, das war eine kleine Gemeinde von 40 Mitgliedern und sie wollten, haben sich überlegt, wie viel sie gehaltsmäßig mir zahlen können. Und die haben gesagt, das werden wir nicht schaffen. Und dann war in diesem Jahr gerade die Jahreslosung. Bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott ist alles möglich. Es hing an der Wand. Und dann sagen sie, ja, wir sollen doch Gott vertrauen. Wir haben doch diese Zusage. Bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott ist es möglich. Da musste ich echt aufstehen und sagen, liebe Geschwister, auch wenn ich dadurch jetzt gerade mir selbst meine Stelle wegnehme, aber das sagt der Text nicht. Das ist keine Zusage, dass ihr mich zahlen könnt. Das ist nicht der Punkt. Hier geht es um Rettung. Gott vermag sein Volk zu retten. Wenn menschenmäßig, aus menschlicher Perspektive, und das, so geht es mir und vielleicht geht es euch so, man sieht das und sagt, das ist unmöglich, das geht nicht. Unmöglich, Gott, wie soll das funktionieren? Gott sagt, bin ich nicht der Herr allen Fleisches? Gehört das nicht mir alles? Das ist die richtige Perspektive vom Herrn der Herrscharen. Und da passiert Folgendes, der ganze Abschnitt ist, lese ich ab Vers 37. Siehe, ich werde sie alle aus den Ländern sammeln, wohin ich sie verstreut habe, in meinem Zorn und in meinem Grimm und in großer Entrüstung. Und ich werde sie an diesem Ort zurückbringen und sie in Sicherheit wohnen lassen. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Und ich werde ihnen einerlei Sinn, das heißt Denken, und einerlei Wandeln, das heißt Tun geben, damit sie mich alle Tage fürchten, ihnen in ihren Kindern und nach ihnen zum Guten, und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun, und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht mehr von mir weichen. Ich hoffe, ich habe genug betont. Wer wird's machen? Gott, ich. Wie? Das ist der neue Bund. Das ist der neue Bund, den er mit dem Volk schließen wird, das Volk, das er aussammeln wird. Diesen Bund schließt er mit dem Überrest. Und da verpflichtet er sich, sagt, ich werde dafür sorgen, dass mein Rest bleibt. Was für eine herrliche Botschaft, was für eine wunderbare Zusage. Fünf Minuten habe ich noch. Springen wir ins nächste Buch. Also wir sehen, Gott sagt, ich werde meinen Überrest bewahren. In Jeremia lernen, wie wir den Überrest bewahren wird. Er wird etwas tun, einen neuen Bund schließen, ein neues Herz geben, Erkenntnis geben, Verständnis geben, Erhören geben, dass sie hören können. In Hesekiel 34, das ist auch ein zentraler Abschnitt, unmittelbar vor 36, da wird dann nämlich nochmal der neue Bund wiederholt. Hesekiel 34, Entschuldigung, da haben wir diesen Abschnitt wiederum von dem Hirten, richtig? Das Versagen der Hirten und dann der wahre Hirte. Und ich lese nur Vers 15. Oder ab Vers 15, 34. Da heißt es, ich selbst will meine Schafe weiden. Ich selbst will sie lagern, spricht der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen. Seht ihr das, was der gute Hirte tun wird? Er holt sein Volk. Er sagt, ich will meine Schafe weiden, ich will meine Schafe suchen und ich will sie zurückbringen und ich will sie suchen und zurückbringen. Freund, darf ich dir, wenn das heute mit dem Gedanken, du heute nach Hause gehst und das erfassen kannst, liebst du Jesus? Kannst du seine Stimme hören? dann liegt es daran, dass er dich gesucht und gefunden hat. Ist das nicht Wahnsinn? Ist das nicht eine gute Nachricht? Du gehörst zu diesem Rest, zu diesem kleinen Rest. Er sucht seine Schafe und zum Glück eben nicht nur in Israel, sondern auch bis hierher sucht er sie. Geht mal mit mir in, oh Mann, so viele Stellen, so wenig Zeit. Hosea 2. Wir überspringen Daniel. Nicht ohne Grund, weil wenn da hängen bleiben, dann war es das. Hosea 2, Vers 16. Habe ich mir notiert. Okay, ich lese. Darum, siehe, ich werde sie locken und sie in der Wüste und sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Dann gebe ich ihr von dort aus ihre Weinberge und das Tal Achor und das Tal der Hoffnung. Und dort wird sie willig sein, wie sie in den Tagen ihrer Jugend, wie in den Tag, an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten heraufzog. Und es wird geschehen an jenem Tag, spricht der Herr, da rufst du, mein Mann, und du rufst mich nicht mehr, mein Baal. Und ich entferne den Namen der Baalim aus ihrem Mund, und sie werden nicht mehr mit ihrem Namen erwähnt. Und ich schließe für sie an jenem Tag einen Bund, das ist der neue Bund, mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit den kriechenden Tieren des Erdbodens. Und Bogen, Schwert und Krieg zerbreche ich und entferne sie aus dem Land und ich lasse sie in Sicherheit wohnen. Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und in Erbarmen. Ja, in Treue will ich dich mir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Und du wirst den Herrn erkennen. So, ich wiederum, alles, was jeder Prophet bringt, wie Gott zu seinem Volk, er wird sie so holen, er wird den Bund schließen und er wird sie sich verloben. Ihr wisst, wer die Braut ist? Mit wem sie verlobt ist? Von wem hier die Rede ist? Wahnsinn, oder? Hosea. Geht mal kurz Joel. Nächster Prophet einfach. Eigentlich durchgehend, ein Prophet nach dem anderen. Denn alle haben Propheten vor diesen Tagen geweissagt. Joel 3. Das ist natürlich bekannt, weil Petrus in der Apostelgeschichte diesen Text zitiert. Ich lese ab Vers 1. Ich hoffe, aus diesem Zusammenhang wird es noch besser. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Merkt ihr, wenn wir die Linie durchgehen, dann haben wir schon im Hinterkopf den neuen Bund, den Geist in das Herz gegeben. Auf einmal, das ist alles, was dazugehört. Und das ist jetzt nicht einfach, also ich hoffe, dass ihr euch geht mit mir, das füllt sich, das steht mehr dahinter. Was heißt es, ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Räuchersäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis wandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der Große und der Furchtbare. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Jeder, alles Fleisch, jeder. Denn auf den Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat, und unter den übrig gebliebenen, die Herr berufen wird. Wo wird Rettung sein? Auf Zion? Und wer hat es mit dem Zier zu tun? Alles Fleisch, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird. Wer sind sie? Die Berufenen, die übrig geblieben, der Überrest. Das ist das Thema des Überrestes. Den Rest machen wir dann bis zu Haggai ab nächsten Mittwoch. Ich habe gehofft, ich kann ein besseres Ende machen. Jetzt muss ich abrupt aufhören. Deswegen mache ein Zwischenfazit. Und dann am nächsten Mittwoch steigen wir wieder in diesen Faden mit ein. Haggai heißt das, die Leitung hört, die Führung des Volkes hört und der Rest des Volkes. Mit dem Rest des Volkes ist der Überrest gemeint. Es ist der Teil des Volkes, den Gott sich bewahrt. Das heißt, Gott sorgt dafür, dass sie ihn erkennen, dass sie ihn verstehen, dass sie ihn hören, dass sie ihm nachfolgen, dass sie gehorsam sind. Wie? Gott selbst gibt ihnen ein neues Herz. Gott gibt ihnen seinen Geist. Und er sorgt sie. Er schließt mit ihnen einen neuen Bund. Und er sammelt sie aus allen Völkern. So, das wird vorbereitet. Mit jedem Propheten wird diese Botschaft vorbereitet und näher geführt. Und da kommen wir eben bei Haggai auch vorbei. Und Haggai trägt auch dazu bei, dass wir verstehen, wer baut wirklich am Haus? Warum bauen sie am Haus? Das hat was mit der herrlichen Botschaft zu tun des Überrestes, des Volkes Gottes. Okay, das einzige Gewissen, das ich jetzt beruhigen kann, ist, wir sind in Bibelstunde. Die Stunde ist rum, wir sind da stehen geblieben. Und nächsten Mittwoch, wie gesagt, gehen wir ab Amos weiter. Ja, noch einige gute Stellen dabei. Okay, und dann gucken wir uns, auf wen hören Sie. Genau. Ich möchte beten. Und für die wenigen, aber doch so tiefen Verse, dir danken für diese herrliche Wahrheit, dass du die Deinen kennst und dass du die Deinen bewahrst, dass du dir einen Rest bewahrst. Und wenn du es nicht tun würdest, wären wir wie Sodom und Gomorra. Das glaube ich fest. Dazu kenne ich mich gut genug. Wenn du selbst nicht wärst, wäre ich schon weit, weit, weit weg. Ich danke dir dafür und preise dich dafür. Und so bitte ich dich, Herr, verändere mein und unser Herz, erleuchte mein und unser Herz und zeig uns deine Herrlichkeit, zeig uns diesen neuen Bund, zeig uns diese herrlichen Verheißungen aus deinem Wort, dass wir gestärkt werden, erbaut werden, ausgerüstet werden. Herr, dass wir das Ganze im Auge haben, das ganze Bild vor Augen sehen, und eben dafür dir danken, weil wir verstehen, wer du bist und was du tust und wie gut es für uns ist. So bitte ich dich, Herr, dass du das Wenige und gebrauchst und das brichst und es segnest, so wie bei den Fischen und Broten und austeilst und dass es reichlich ist.